Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Willkommen zur Kultur vom Tage. In Tel Aviv haben zum 5. Mal in Folge am Wochenende mehrere 10.000 Demonstranten gegen die geplante Justizreform der Regierung protestiert. Die Schriftstellerin Lizzie Doron lebt in Israel. Sie erzählt uns, warum sie sich zu Hause, anders als in Deutschland, in der Diaspora fühlt. Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat die Stelle zur Extremismus- und Antisemitismusbekämpfung neu besetzt und das Aufgabenspektrum erweitert. Das gefällt nicht allen. Warum eigentlich? Außerdem Bühnenproteste in Griechenland. Und was passiert mit all den Telefonzellen, die abgeschaltet werden? In Graz dienen sie als literarische Hotline gegen Hass. Im Fazit haben wir kürzlich über die Situation von israelischen Künstlern berichtet, deren Wirkungsmöglichkeiten an Bühnen empfindlich eingeschränkt sind, seitdem die neue Regierung im Amt ist. Und wir haben über Protestschreiben von Juristinnen und Universitätsdekanen gesprochen, die befürchten, dass die Demokratie in Israel weiter ausgehöhlt wird durch Reformen, die Institutionen gezielt schwächen. Die Schriftstellerin Lizzie Doron ist mit ihren Romanen zur wichtigsten Stimme der zweiten Generation, also der Kinder von Überlebenden der Shoah in Israel, geworden. Die letzten drei Originalausgaben ihrer Bücher sind allerdings nicht auf Hebräisch erschienen, sondern auf Deutsch. Seitdem sie in ihrem Buch »Who the fuck is Kafka?« erzählte, was sie und einen in Ostjerusalem lebenden palästinensischen Filmjournalisten verbindet und trennt, begannen israelische Verleger, sich von ihr abzuwenden. Und nach dem Erscheinen des Buches Sweet Occupation schlossen sich noch mehr Türen. Sie hatte israelische Ex-Offiziere und ehemals verurteilte Palästinenser porträtiert, die gemeinsam die Friedensgruppe Combatants for Peace gegründet hatten. In den letzten Jahren ist es in Israel sehr still um sie geworden. Ich habe Lizzie Doron in Tel Aviv angerufen und sie gefragt, inwiefern sich die Situation für sie als Autorin jetzt noch verschärft hat.
Probably I was the pioneer. I was the first one, as far as I know, that had to pay the price for dealing with political issues and writing about the Palestinian situation under the occupied territories.
Ich glaube, ich war eine Art Pionierin. Soweit ich weiß, war ich die erste Schriftstellerin, die einen Preis dafür zahlen musste, dass sie über die Lage der Palästinenser unter der Besatzung geschrieben hat. 2009 bin ich zum ersten Mal offen abgelehnt worden. Es hat wirklich eine ganze Weile gebraucht, bis ich verstanden habe, was es heißt, dass es für mich in Israel keinen Verlag mehr gibt. Für mich war es ein großes Glück, dass der deutsche Verlag DTV mich einlud, Manuskripte zu schicken. Nach vier Büchern bei Suhrkamp war es der Beginn meiner zweiten Karriere als deutsche Schriftstellerin, die nicht Deutsch spricht. Mir war gar nicht so bewusst, dass ich aufhörte, eine israelische Autorin zu sein. Es braucht Zeit, um zu verdauen, dass drei Bücher in Folge zurückgewiesen wurden und ich nicht mehr zur literarischen Szene meines Landes gehörte.
It takes time to digest that you are not anymore a part of the Israeli writers scene.
Sie müssen sich ja in den vergangenen Jahren doch auch gesellschaftlich sehr isoliert gefühlt haben. Jetzt, wo auch andere Schriftsteller und Künstler mehr als nur finanzielle Nachteile befürchten, wenn sie sich völlig frei äußern oder bestimmte Themen ansprechen, treten die Kollegen Ihnen da anders gegenüber?
I think that because I had this experience, I had no tools how to deal with this situation.
Ich wusste anfangs gar nicht, wie ich damit umgehen und wie ich darauf reagieren sollte. Erstmal verleugnet man so etwas auch ein bisschen vor sich selbst. Dazu kam die Angst vor Einschüchterung und gewaltvollen Drohgesten von Seiten rechter Parteien. Das erzeugt Stress. Meine Reaktion darauf war, mich völlig aufs Schreiben zu konzentrieren. Nur das zählte. Ich wusste, dass meine Literatur ins Deutsche übersetzt wird, dass es Lesungen geben und ich mich mit meinen Lesern und Leserinnen austauschen würde. Jetzt, wo plötzlich viele Autoren fürchten, dass man sie cancelt, erinnern sie sich an mich. Ich bekomme Anrufe. Man will wissen, wie ich mit der Ablehnung umgegangen bin. Das ist ziemlich überraschend. Ich war vor gut 10 Jahren die Ausnahme. Es gab keine Unterstützung. Ich glaube, ich habe mich damals vor der Wahrheit gefürchtet und mich wie eine Besessene ans Schreiben geklammert. Alle 3 Jahre habe ich ein neues Buch herausgebracht, damit mir wenigstens meine deutschen Leser erhalten bleiben. Es ist sehr verstörend, wenn dein Land sich deinen Geschichten verschließt, wenn du in deiner Muttersprache kein Gehör mehr findest. Selbst als Schriftstellerin fehlen mir die Worte, um zu beschreiben, was mir da genau passiert ist.
And you know, even as a writer, I don't have enough words to describe what really happened to me.
Wie, Lizzie Doron, erklären Sie sich, dass viele der israelischen Autoren und Autorinnen die schleichende Entwicklung hin zu einer immer nationalistischeren Politik nicht wahrgenommen oder sie hingenommen haben? Und gab es in den Jahren vielleicht doch auch ein paar Zeichen von Solidarität einiger Kollegen?
I think that, you know, I cannot blame anyone. I think that, like me, they really didn't understand what happened.
Im Grunde mache ich niemandem Vorwürfe. Sie wussten wahrscheinlich so wenig wie ich, was passiert. Manche fanden, meine Bücher seien nicht gut genug. Manche dachten, ich würde übertreiben. Ich habe die härtesten Leute aus der rechten Szene erlebt, als ich in dem Viertel Silvan, nahe der Altstadt in Ost-Jerusalem war, um meinen palästinensischen Freund Nadim zu besuchen. Wir hatten ein gemeinsames Projekt. Von diesen Rechtsradikalen wussten viele Israelis nichts. Sie waren ihnen halt nie begegnet. In Israel bin ich hauptsächlich als Erzählerin der zweiten Generation wahrgenommen worden. Und als ich das Thema wechselte und statt über die Nachwirkungen des Holocaust über die Nöte der Palästinenser schrieb, da stellte man mich in die Ecke. Die Leute hatten keinen Schimmer, was in diesem kleinen Viertel in Ost-Jerusalem ablief. Um ehrlich zu sein, für mich war das auch eine Überraschung, aber eine augenöffnende. Ich werfe niemandem etwas vor, aber 2 Schriftstellern bin ich dankbar. Der eine war Amos Oz, der genau wissen wollte, was mir passierte, und der andere ist David Grossmann, den die Geschichte, die meinem Buch Sweet Occupation zugrunde liegt, schockierte. Er war bereit, ein Vorwort zu schreiben. Es braucht Zeit, herauszufinden, wie man sich wehren kann. Der Samen für das, was wir jetzt in Israel erleben, wurde jedenfalls schon vor vielen Jahren gelegt. Meine Geschichte wurde seinerzeit einfach nicht verstanden.
Ihre Bücher, Lizzie Doron, sind in mehrere Sprachen übersetzt worden. Sie haben auch Preise gewonnen. Die größte Leserschaft haben Sie in Deutschland und Sie kommen regelmäßig hierher. Sie hatten das anfangs auch gesagt, zu Lesungen, um Freunde zu sehen, um zu schreiben. Fühlen Sie sich in der Diaspora?
You know, immediately I understood your question because of the word Diaspora. I'm in the Diaspora for the moment in Israel, because here I'm afraid to raise my voice.
Ich befinde mich in Israel in der Diaspora, denn hier fürchte ich mich, mit lauter Stimme zu sprechen. Ich fürchte mich, hier einfach drauf loszuschreiben. Es ist nicht leicht, das auszusprechen, denn meine Situation ist kompliziert. Aber momentan würde ich sagen, Deutschland ist meine Heimat.
Germany is my Heimat, because there I can talk, I have readers.
In Deutschland kann ich frei sprechen. Ich habe Leser. Ich habe eine ganz eigene Geschichte mit dem Land. In meinen schlimmsten Träumen kommen regelmäßig Bilder vom Holocaust hoch. In der Nacht, nach der Vereidigung der neuen Regierung, hatte ich einen Albtraum. Meine Mutter, die Auschwitz überlebt hat, stand mit einem Koffer in der Tür und fragte laut, wohin soll ich gehen? Wohin soll ich gehen? Als ich schweißgebadet aufwachte, sagte ich mir, okay, ich gehe nach Deutschland. Und dann, Lizzie, du bist verrückt. Und trotzdem fühle ich, dass Deutschland das Land ist, das mir am ehesten Schutz bietet. Es ist hart, das auszusprechen, aber ich bin offen genug, um meine Gefühle zu teilen. Ich fühle mich meinem deutschen Verleger verbunden. Ich schulde ihm etwas, so wie auch meinen Lesern. Es ist der einzige Ort, an dem ich aufrecht stehen und sagen kann, was ich fühle, wovon ich träume, worauf ich hoffe und wovor ich Angst habe.
And share my feelings, my dreams, my hopes and my fears.
Lizzie Doron, ich bedanke mich sehr für das Gespräch.
Danke, and let's hope, you know.
Yes.
I believe that hope is not enough. We have to fight, we have to be active, so I'll try to do all I can to make a change.
Was wäre, wenn, heißt das jüngste Buch von Lizzie Doron. Diese Frage, die so viele Möglichkeiten einschließt, werden sich zurzeit viele Autoren, viele Menschen in Israel stellen. Es gibt hierzulande einen Bundesbeauftragten für jüdisches Leben, es ist Felix Klein, und es gibt ein Amt für Extremismus und Antisemitismusbekämpfung. Monika Grütters hatte diese Stelle geschaffen, hinter vorgehaltener Hand heißt es, sie habe dort ihren früheren Pressesprecher unterbringen wollen. Claudia Roth, Grütters Nachfolgerin als Bundesbeauftragte für Kultur und Medien, hat die Stelle neu besetzt mit einer jungen Frau, die Völkerrecht in London studiert hat, für die Heinrich-Böll-Stiftung, Nahost- und Nordafrika-Referentin war und für UN Women tätig war. Seit dem 1. Februar arbeitet Julia Jael Alfandari in Berlin. Im BKM ist man hochzufrieden, denn Alfandari beschäftigt sich seit Jahren mit Strategien zur Antisemitismusbekämpfung und gemeinsam sollen neue Schwerpunkte gesetzt werden. Aber es gibt auch Kritik von Seiten jüdischer Verbände. Meron Mendel, Leiter der Bildungsstätte Anne Frank, kennt Julia Jael Alfandari gut, denn sie haben in Frankfurt zusammengearbeitet. Guten Abend, Herr Mendel.
Guten Abend, Frau Brinkmann.
Was hat die 2018 gegründete Werteinitiative auszusetzen an der Entscheidung, Frau Alfandari ins BKM zu holen?
Also die Werteinitiative ist eine konservative Lobbyorganisation, die sich zum Ziel gemacht hatte, immer wieder ihre Belange dann in der Öffentlichkeit kundzutun. Das ist Teil deren Strategie und als Beobachter kann ich nur sagen, die suchen sich Themen, die manchmal berechtigt sind, oft aber nicht, einfach damit das in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Das ist sozusagen Daseinsberechtigung dieser Organisation und in diesem Fall, sie sind völlig auf der falsche Sache da gestoßen, beziehungsweise ihre Kritik an die Ernennung von Julia Jael Alfandari zu der Stelle als Antisemitismusbeauftragte bei BKM ist eine sehr gute Entscheidung und von daher kann ich wirklich die Kritik überhaupt nicht verstehen.
Ja, es wurde kritisiert, dass der Antisemitismusbeauftragte, nun ist es eine Frau, künftig dem Referat Kultur und Erinnerung in einer demokratischen Einwanderungsgesellschaft unterstellt werde und dass das Thema Judenfeindlichkeit quasi historisch eingeordnet wird und moderne Formen des Antisemitismus ignoriert würden. Das ist falsch, oder?
Ja, das ist nicht nur falsch, das ist grundfalsch, kann ich auch sagen, weil wir reden über die demokratische Migrationsgesellschaft. Also wie wird sowohl die Vergangenheit des Holocaust, aber auch gegenwärtige Judenfeindschaft in unserer Gesellschaft verhandelt? Was sind die Ausdrucksformen? Das ist das Ziel des neuen Referats. Und da ist auch die richtige Positionierung der Stelle der Antisemitismusbeauftragte.
Julia Jael Alfandari ist jüdisch und sie hat eine familiäre Bindung an die Türkei. Das war doch mal überfällig, dass eine jüdische Persönlichkeit ein solches Amt übernimmt.
Das würde ich nicht unbedingt so sehen. Also ich denke nicht, die Religionszugehörigkeit einer Person im Vordergrund stellen soll, sondern die Qualifikationen. Und der Vorgänger von Frau Alfandari hat vor seinem Amt überhaupt keine adäquate Qualifikationen gezeigt. Also soweit es mir bekannt, hatte sie sich nie mit der Thematik auseinandergesetzt. Demgegenüber ist die neue Besetzung mit Frau Alfandari, da kommt jemand, der schon seit Jahren ausführlich mit dem Thema beschäftigt ist. Ich will nur in die kurze Vergangenheit hinweisen. Frau Alfandari hat den Stand der Bildungsstätte Anne Frank auf der Documenta in Kassel geleitet, hat sich dort mit mehreren Hunderten von Besuchern, mit Künstlerinnen und Künstlern gesprochen und zum Thema Antisemitismus sensibilisiert. Also sie kennt sowohl die Kulturwelt als auch das Thema Antisemitismus und seine aktuellen Erscheinungsformen. Und von daher reden wir hier von einer deutlich besser qualifizierten Person vor dieser Stelle, als was wir bisher hatten.
Was, Herr Mendel, erwarten Sie von Julia Jael Alfandari in der neuen Position, wo strategische Planung und schnelles Reagieren auf Extremismus und Antisemitismus in unserem Land gefragt sind?
Also das ist tatsächlich ein Feld, das in den letzten Jahren als sehr, sehr wichtig und auch ein Feld mit vielen Minen gezeigt wurde. Also wir haben gesehen, dass auf der Documenta sehr heiß diskutiert wurde, wo in der deutschen Kulturbetrieb oder in der internationalen Kulturbetrieb doch blinde Flecken gibt, was Extremismus und vor allem Antisemitismus angeht. Deswegen muss die Person, die dieses Feld beackert, sowohl sehr, sehr viel Wissen haben, aber auch die notwendige Sensibilität, hier nicht mit dem Holzhammer zu arbeiten, sondern sehr differenziert, sich nicht vereinnahmen von den verschiedenen politischen Interessen, die gibt, und vor allem einen Dialog zu starten zwischen Fronten, die bisher sehr unversöhnlich gegenübereinander stehen.
Claudia Roth hat im Kulturstaatsministerium Platz für die in politischer Bildungsarbeit erprobte Julia Jael Alfandari geschaffen. Über Kritik an der Umstrukturierung der Arbeit habe ich mit Meron Mendel gesprochen, Professor für Soziale Arbeit und Direktor der Bildungsstätte Anne Frank. Besten Dank, Herr Mendel, und guten Abend.
Sehr gerne.
Das Theater, wie wir es heute kennen, hat seinen Ursprung in Griechenland. Das Land zehrt von seinem großen Erbe und allgemein wird die Bühnenkunst geschätzt und hochgehalten. Nur hat die griechische Regierung vor einer Weile beschlossen, die Abschlüsse der dreijährigen Ausbildung an Schauspielschulen nicht mehr als Studium anzuerkennen. Diese Entscheidung hat gravierende Auswirkungen auf das Leben junger Menschen, die sich im Schauspiel und Regiefach eine Existenz aufbauen wollen und ja längst auch einen Berufsweg eingeschlagen haben. Vassilis Koukalani ist Schauspieler. In Berlin hat er eng mit dem Berliner Gripstheater zusammengearbeitet. Augenblicklich erreichen wir ihn in Athen nach einem Probentag, der sich bis in die Nacht hineinzieht, oder vielleicht währt er sogar noch an. In Griechenland sind die Uhren zudem eine Stunde voraus. Hallo, Herr Koukalani.
Guten Abend, hallo.
Ja, Sie haben sich diese Pause genommen, das ist wirklich schön. Eine Ausbildung nicht anzuerkennen, das ist ja schon ein heftiger Affront und ein Verlust für diejenigen, denen ein staatlich anerkanntes Diplom verweigert wird. Was steht für all diese jungen Schauspiel- und Regieabsolventen auf dem Spiel?
Naja, das sind viele, also viele Einzelheiten, viele praktische Einzelheiten, die damit erschwert werden, aber insgesamt, weil wir ja mit einer fast recht radikalen Regierung hier in Griechenland gerade kämpfen müssen, ist es eine insgesamte Unterschätzung jedes künstlichen, intensiven Engagements, jeder mühsamen Anstrengung und jeglichen Wunsch der Menschen nach Schöpfung. Die Sorge der Künstler selber ist auch im Großen um die Gegenwart, um die Zukunft von uns selbst, aber auch die Gegenwart und die Zukunft der Kunst und um ihren Platz in der Gesellschaft. Und wie werden wir behandelt als ungelehrte Arbeiter oder beziehungsweise Hobbyisten?
Ja, Hobbyschauspieler. Ich meine, der wird ja komplett.
Kein Beruf mehr.
Ja, der Beruf wird entwertet, wenn er nicht anerkannt wird als Ausbildung.
Genau, es ist, als ob wir einfach das Gymnasium beendet haben. Und praktisch bedeutet das eigentlich sehr viel. Also unsere staatlichen Tarifverträge sind dann sehr, sehr schwach. Die werden dann richtig heruntergespielt. Und da gibt es eine große Unsicherheit damit. Und es ist eine insgesamt sehr, sehr unwürdige Behandlung der arbeitenden Menschen in der Kunst. Aber insgesamt wird das auch, die ganze künstlerische Arbeitsproduktion wird angegriffen. Wie gesagt, die Tarifverträge werden fast abgeschafft. Es wird ein unsicheres und gefährliches Arbeitsumfeld gestärkt. Die schwarze, unbezahlte Arbeit wird gestärkt. Und als Folge auch diese kannibalische Konkurrenz zwischen den Menschen, kann man sagen.
Die sich um Arbeit bemühen. Gehen denn die jungen Leute, die Regie und Schauspiel studieren, auf die Straße?
Oh, sehr. Sind auch die Musiker, ein großer Teil der Musiker auch. Also seit einem Monat sind die drei staatlichen Schauspielschulen unter Besetzung. Die Unterrichte haben aufgehört. Und in den letzten 20 Tagen sind auch die ganzen Privatschulen, die streiken von ihrem Unterricht und haben sich den staatlichen Schulen angeschlossen. Also die staatlichen Schulen in Patras, in Thessaloniki und hauptsächlich die große Nationalhauptschauspielschule in Athen sind jetzt knapp ein paar Tage, ein Monat unter Besetzung. Und seit gestern Nacht steht auch das Nationaltheater selber unter Besetzung. Also die Studenten sind in das Nationaltheater eingezogen in Athen und es wurde abgesperrt. Und es sind die ganze Zeit Demonstrationen. Also in den letzten zwei Wochen, wir hatten einen 48-stündigen Streik, wo wirklich alle Theater mit sehr, sehr, sehr kleinen Ausnahmen gestreikt haben. Aber auch die Dreharbeiten, also von Serien und von Filmen, haben zwei Tage stillgelegt, was ja sehr, sehr selten ist. Ich glaube, das letzte Mal, wo das passiert ist, war 2012, wo die Krise anfing hier. Und da gab es mal noch einen 24-stündigen Streik. Jetzt waren es 48 Stunden und es kommt der nächste Streik am Mittwoch. Und am Mittwoch ist auch der Tag, wo alle Lehrer der drei staatlichen Schauspielschulen drohen, dass wenn dieses Präsidialdekret nicht zurückgenommen wird, dass die zurücktreten werden und das Jahr also futsch geht. Hm. Und seit heute Mittag ist auch das Staatstheater in Thessaloniki, also Nordgriechenlands, unter Besetzung. Also die Schauspielschulen waren unter Besetzung seit einem Monat und jetzt seit gestern Nacht und heute Mittag sind die zwei großen staatlichen Schauspielhäuser unter Besetzung.
Glauben Sie denn, Herr Kukalani, dass die Protestaktionen, die Besetzung und die Solidarität der Musiker, Theaterleute, der Regisseure untereinander ein Umdenken bei der Politik bewirken?
Naja, ein Umdenken bei dieser rechtsradikalen Regierung haben wir nicht. Wir stehen in totalem feindlichen Gegensatz zu denen. Ich meine, das sind die wirklich im ganzen Gymnasien seit zweieinhalb Jahren alle künstlichen Fächer abgeschafft haben. Es gibt keinen Kunstunterricht mehr in den Schulen seit zweieinhalb Jahren. Und wirklich, es ist eine Regierung, die völlige Entwertung der Kultur beabsichtigt. Genauso wurde auch Sozialkunde in den letzten drei Klassen einiger Richtungen des Gymnasiums abgeschafft. Ein Umdenken erhoffen wir uns nicht. Wir erhoffen uns eher, also wirklich insgesamt, einen Umsturz dieser ganzen Regierung, dieser ganzen Denkweise, die uns entwertet. Also das ist mehr der Gedanke. Die sollen jetzt endlich gehen, weil Sie müssen verstehen, es geht hier wirklich um einen Staat, der, als ob in Deutschland die AfD regieren würde. Mhm. Wenn das ein bisschen plausibler.
Es ist absolut plausibel. Also die Doppelmoral, das verstehen wir. Und Kultur ist im Grunde verkommen zu einer Marke, also mit der vielleicht noch Tourismusgeschäfte gemacht werden können, aber im Land zählt es nicht mehr.
Absolut, absolut. Also der Gedanke ist wirklich, dass die Regierung, das Einzige, was sie bis jetzt machen konnte, waren irgendwelche Medienerklärungen, irgendwelche Lösungen von oben richtig wurden vorgeschlagen durch irgendwelche Schaffung von Komitees, wo irgendwelche, wie sagt man, Besten oder Leute, die mit uns gar nichts zu tun haben, mit den Arbeitenden in der Kunst nichts zu tun haben, dass die irgendwas beschließen. Und weitersehen. Aber ohne, dass die mit uns sprechen, ohne, dass sie mit den, vor allem mit den Schauspielschülern gerade ins Gespräch kommen. Also es sind alles nur zweifelhafte Versprechungen und versuchen Ausnahmen zu machen und einfach leere Worte und Garantien, die nur Sensationslust bewirken irgendwie.
Ja.
Und gerade Griechenland, was wirklich auch ein sehr theatergehendes Volk und Theater ist hier viel und ist auch sehr beliebt, aber wirklich es ist, als ob diese Branche jetzt wirklich nur für den nur noch ein kommerzielles Produkt wird. Also dass jede künstlerische Schöpfung zu einer billigen Touristenattraktion trivialisiert wird. Und Und das ist...
Das ist nicht hinnehmbar.
Ja.
In Griechenland wird seit gestern auch das große Nationaltheater in Athen besetzt, aus Solidarität mit jungen Schauspiel- und Regiestudenten, deren Ausbildung nicht mehr anerkannt wird. Mein Dank geht an den Schauspieler Vassilis Koukalani dafür, dass Sie sich nach einem langen Drehtag noch Zeit für das Gespräch genommen haben. Vielen Dank.
Sehr gut. Sigrid, hat mich sehr gefreut. Schönen Abend.
Ja, ciao. Tschüss.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die hat Christian Redl für uns.
Mit mittelalterlichen Kostümen und einer großen Einhornbüste haben Künstlerinnen und Künstler den berühmten Karneval in Italiens Lagunenstadt Venedig eröffnet. Während der Eröffnungsfeier gestern Abend trieb ein Boot mit der Statue und tanzenden Darstellern unter den Augen tausender Besucher am Ufer durch den zentralen Canale Grande. Heute durchquerten Karnevalisten in verschiedensten Kostümen auf verzierten Booten und den berühmten Gondeln die Kanäle der Stadt. Die Geschichte des Festivals in Venedig reicht bis ins Mittelalter zurück. Es ist damit auch ein Wahrzeichen der Stadt und nicht zuletzt ein Touristenmagnet. Die Stiftung Bauhaus Dessau will mit neuen Formaten künftig noch mehr Menschen ansprechen. Das Bauhausmuseum Dessau solle ein Ort sein, wo immer etwas Spannendes los sei, sagte die Direktorin der Stiftung Steiner. So plane die Stiftung eine Reihe Die Freitagsgruppe. Das Thema beziehe sich zum einen auf die Fridays for Future Bewegung, zum anderen auf die Freitagsgruppe, die der Bauhäusler Ludwig Hilbersheimer in seinem Berliner Büro leitete. Damit würden heute wie damals gesellschaftliche Herausforderungen aufgenommen. Zu den sozioökonomischen kämen ökologische hinzu. Zudem ist für das Erdgeschoss des Neubaus geplant, einen Raum für Wechselausstellungen einzurichten. Die Stiftung Bauhaus Dessau beherbergt mit rund 49.000 Exponaten nach Berlin die zweitgrößte Sammlung zum Thema Bauhaus. Die Leipziger Buchmesse steht nach ihrer mehrjährigen Zwangspause wegen Corona vor einem Neubeginn. Die Frühlingsschau der Buchbranche vom 27. bis 30. April soll mit neuen Mitmachformaten angereichert werden. Das kündigte Buchmessedirektor Oliver Zille an. Eine Messe, die 3 Jahre nicht stattfinden konnte, brauche aber eine gewisse Zeit, bis sie wieder ihre volle Betriebstemperatur erreicht habe, sagte er. Zille rechnet in diesem Jahr mit 130.000 Besucherinnen und Besuchern auf dem Messegelände. 2019 seien es 215.000 gewesen. Voriges Jahr hatte der Rückzug großer Verlagsgruppen zur Absage der Buchmesse geführt. Begründet wurde das zwar mit Corona-Risiken, es löste aber eine Debatte über die Zukunft der Buchmesse generell aus. Laut Zille werden in diesem Jahr alle großen Verlage dabei sein. Das Lesefestival Leipzig liest wird etwas kleiner sein als vor der Corona-Pandemie. Derzeit sind ungefähr 2000 Veranstaltungen auf dem Messegelände und in der Stadt geplant.
Telefonzellen haben in Zeiten der Smartphones als Kommunikationsmittel einfach ausgedient. 142 Jahre nachdem in Berlin der allererste Fernsprechkiosk aufgestellt wurde, geht in diesen Tagen eine Ära zu Ende. Von den ehemals 160.000 bundesweit installierten öffentlichen Fernsprechern sind heute noch 12.000 übrig, aber auch die werden jetzt schrittweise abgeschaltet, weil sie einfach nicht mehr benutzt werden und weil sich mit der Abschaltung Energiekosten einsparen lassen. Aber was soll nun mit den Zellen geschehen? Soll man sie verschrotten oder als Gartendusche nutzen? In Graz, der Hauptstadt des österreichischen Bundeslandes Steiermark, ist man einer ganz anderen Idee gefolgt. Werner Ranacher hat den Hörer in einer besonderen Telefonzelle abgenommen.
Sie hassen jemanden. Sie können ihn nicht ertragen. Und müssen ihm das auch noch sagen? Was wollen Sie denn damit erreichen? Die Welt wird doch durch Sie nicht anders werden. Und wenn Sie sich noch so wild gebärden.
Diesen Text aus Molières Komödie Der Menschenfeind hört, wer zum Beispiel eine Aversion gegen YouTube hat und daher in Graz die Hotline gegen Hass anruft. Mitten in der Innenstadt, gleich neben dem Schauspielhaus, steht die Telefonzelle, die sich auf den ersten Blick nur durch zwei am Dach montierte Leuchten von den einst allgegenwärtigen Fernsprechern unterscheidet.
Wir haben wie in einer Telefonzelle ein Telefon mit einem Telefonhörer. Wir haben auch einen Sitzplatz installiert und wir haben ein Telefonbuch, in dem die verschiedensten Hassformen nachgeschlagen werden können und daneben dann die jeweilige Telefonnummer dazu haben.
Egal, ob man Milchprodukte, Familienmitglieder, die Demokratie oder Waffen hasst, ein Anruf bei der Hotline gegen Hass ist rund um die Uhr möglich und kostenlos, demonstriert Isabella Ceri vom Schauspielhaus Graz.
Also, ich setze mich hin und können Sie sehen, der Telefonhörer, ich hasse Insekten. 1818 und darauf?
Dieses ist der Weisheit letzter Schluss. Warum? Weil Lachen die klügste und einfachste Antwort auf alles Seltsame ist.
Aus Moby Dick von Herman Melville. Die Hotline gegen den Hass ist ein Kunstprojekt der aus St. Petersburg stammenden Literaturwissenschaftlerin und Regisseurin Elena Bakirova. Am Beginn der Corona-Zeit, als die Menschen zu Hause geblieben sind und vornehmlich elektronisch miteinander kommuniziert haben, hat sie sich die Frage gestellt, wie umgehen mit den vielen negativen Gefühlen, die auftauchen.
So, weil Telefon ist für mich persönlich mit Nähe verbunden. Aber es ist auch interessant, dass du bestimmte Leute für bestimmte Themen hast. Du rufst nicht so, irgendwas passiert, du rufst dann Onkel Peter, ja? Oder deine Mutter oder Schwester. Oder bei diesen Themen auf keinen Fall Schwester. Aber ich kenne von vielen Eltern, von so einer jungen Generation von Kindern, dass sie überhaupt nicht telefonieren. Das ist wirklich so Überschreitung, das ist einfach Privatsphäre. Anrufen ist verboten. Du kannst schreiben, du kannst irgendwie 1000 Smiley schicken oder was anderes, aber anrufen ist so das Letzte.
Aber genau das will die Hotline gegen Hass ermöglichen. Wer hasst, soll ruhig anrufen. Für 52 negative Gefühle gibt es literarische Triebabfuhr. Ensemblemitglieder des Grazer Schauspielhauses lesen Passagen aus Stücken, die gerade am aktuellen Spielplan stehen. Damit soll dem Hass die negative Energie genommen werden, so die Idee.
Medizinisch so irgendwie will ich da nicht sein, in dem Sinne, dass da bitte Leute müssen, wenn sie Therapie brauchen, doch zur Therapie gehen. Aber ich glaube, wenn so positive Effekte, kann das schon erzwingen, glaube ich.
Ganz genau, man kann ins Telefon hineinschimpfen, man kann auch aufstampfen vor Wut, wenn man das gerne möchte. Man tut niemandem weh. Vielleicht helfen die Texte und der Schauspieler und Schauspielerinnen.
Bleib bitte dort und keinen Schritt näher. Ich möchte dir so nah wie möglich sein. Deine Poren, meine Poren. Dein Atem, mein Atem. Wenn zwei Menschen zusammen atmen, beginnen ihre Herzen gleichzeitig zu schlagen. Wusstest du das? Irgendwie will ich manchmal einfach alles mit dir verschmelzen, aber trotzdem nicht verschwimmen.
Aus Sexplay von Patty Kim Hamilton. Auch wenn es sich im aktuellen Beispiel um eine Hotline gegen Hass handelt, Telefonzellen waren doch immer auch Orte der oftmals heimlichen Liebe. Das soll in Graz nicht anders sein.
Wie heißt das so schön? Hass und Liebe, hat ja eine dünne Grenze oder sind nah beieinander? Natürlich, wenn sich Paare hier finden, umso schöner.
Das muss ich auch hier erinnern, gut.
Davon gehe ich aus.
Unwahrscheinlich ist es nicht, dass sich ein paar Seelen finden in, vor oder neben der Telefonzelle, die literarische Botschaften gegen Hass bereithält. Werner Ranacher, alles andere als Hass erfüllt, hat für Fazit den Hörer abgenommen. Die Bühnenlandschaft in Deutschland ist dicht und einzigartig. Klar ist, dass all die Theater und Konzerthäuser irgendwann eine Sanierung brauchen. Kostengünstig ist so etwas nicht, aber ein Neubau kommt noch teurer und also werden oft Ausweichquartiere bezogen, die auch nicht selten zu einer dauerhaften Spielstätte mutieren. Wie es um den Reformstau an Bühnen in Bayern bestellt ist, hat Peter Jungblut in Erfahrung gebracht.
Thank you. Ja, das wäre wunderbar, wenn alle bayerischen Theaterstädte so ein repräsentatives Haus hätten, wie es in Linz steht. Mit Tiefgarage, Dachrestaurant, modernster Technik und ganz viel Platz in den Foyers und Serviceräumen. Ein bauliches Juwel. Für wahr, doch in Bayern spielen inzwischen nicht wenige Bühnen in mehr oder weniger unwirtlichen Ausweichquartieren, während Stammhäuser vor sich hinbröckeln, ja sogar zum jahrelangen Ruindasein verdammt sind. Die Isar-Philharmonie in München ist eine rühmliche Ausnahme. Der akustisch eindrucksvolle Saal wurde tatsächlich fristgerecht eingeweiht. Die Arbeiten blieben im Kostenrahmen, wie auch beim Münchner Volkstheater. Doch dafür zeichnet sich beim Kulturzentrum Gasteig ein umso größeres Debakel ab. Vom neuen Münchner Konzertsaal, der nach 20-jähriger Debatte momentan abermals einer Denkpause der Staatsregierung unterliegt, ganz zu schweigen. Ob und wann die Generalsanierung und Umgestaltung der Kulturbastion Gasteig beginnt, ist mangels Investor ungewisser denn je. An derartigen Unwägbarkeiten ist leider überhaupt kein Mangel im Freistaat. In Regensburg dient das Antoniushaus als Notbehelf, weil das örtliche Velodrom aus Brandschutzgründen geschlossen werden musste. Sanierungsbeginn frühestens 2026. In Nürnberg soll die marode Staatsoper ungefähr 10 Jahre lang hergerichtet werden. Die Frage ist, ob das wirklich ab 2025 in Angriff genommen werden kann. Denn erstmal muss ja das Ausweichquartier am Dutzendteich in der Kongresshalle entstehen. In Coburg verzögerte sich die Eröffnung der Ausweichspielstätte, bekannt als Globe-Theater, um ein ganzes Jahr. Auch hier wird damit gerechnet, dass das Landestheater selbst mindestens 10 Jahre saniert werden muss. Das alles ist erstaunlich, wenn man weiß, dass das Salzburger Landestheater innerhalb von nur 6 Monaten rund erneuert wurde, übrigens im Kostenplan von knapp 14 Millionen Euro. In Würzburg muss sich Intendant Markus Trabusch ebenfalls mit einem provisorischen Quartier behelfen, der Blauen Halle in einem Gewerbegebiet am Stadtrand. Beim Sanierungsprojekt am Stammhaus ging das Planungsbüro in Insolvenz. Ein Neubauteil steht zwar fast fertig da, aber eben nur fast.
2 Jahre geht man ja eine Menge Kompromisse ein. Wenn das 6 Jahre werden oder gar mehr, dann entpuppen sich diese Kompromisse, die man am Anfang gemacht hat, nahezu als handwerklicher Fehler. Das geht los bei Einsingzimmern, die fehlen. Das geht im Backstage-Bereich weiter mit zu kalt oder zu warm im Sommer, im Winter, mit nicht ausreichendem Lager fürs Bühnenbild und Ähnlichem. Und das heißt, diese Ersatzquartiere kommen allzu schnell an ihre Grenzen, wenn es an einen dauerhaften Spielbetrieb geht. Und das ist tatsächlich zum Haare ausreißen gelegentlich, weil man so viel mehr könnte, wollte oder vielleicht sogar müsste, als man dann in dieser Situation machen kann.
Das Landestheater Niederbayern muss seit fast 9 Jahren in einem Theaterzelt auf dem unwirtlichen Messegelände spielen. Das Stammhaus soll in einem ersten Bauabschnitt so bald wie möglich renoviert werden. Doch selbst Optimisten rechnen nicht damit, dass die Arbeiten vor 2028 abgeschlossen sind. Und selbst dann bliebe das Zelt stehen, weil im Stammquartier nur kleinere Studioproduktionen möglich wären. Es geht also unfassbar langsam voran. Und Intendant Stefan Tilch ist für seine Duldsamkeit zu beneiden.
Die nervliche Belastung im Zelt ist die gleiche wie seit Tag 1. Die Störfaktoren, vor allen Dingen Lärmbelästigungen, die unkontrollierbar sind, weil ein Zelt schnappt alles auf und macht es lauter, als es draußen klingt. Von egal wo in der Stadt, Flugzeuge, Hubschrauber, ich will es gar nicht mehr aufzählen. Dieses ewige Gestörtsein durch Krawall und Parallelveranstaltungen bleibt einfach ein riesiger Nervenzerrfaktor. Sommers wie Winters, die Klimatisierung ist hochproblematisch, die Durchzüge sind problematisch, die Erkrankungen im Ensemble aufgrund von schlechten klimatischen Verhältnissen sind also auf hohem Niveau.
Und manchmal grätschen auch die Bürger dazwischen. Sowohl in Köln bei der dortigen Opernsanierung als auch in Ingolstadt verkomplizierten Bürgerbegehren die Sachlage. In Augsburg machten Initiatoren zwar 2 Anläufe, die Theatersanierung zu verhindern, scheiterten während der Pandemie jedoch beim Unterschriftensammeln.
So kann's gehen. Peter Jungblut schilderte, wo in Bayern und in einigen anderen Städten die Sanierung von Theater- und Opernbauten dringend vorangetrieben werden müsste. Und nun zu Klaus Pokatzki mit der Presse vom Montag.
In Meetings fühlte ich mich manchmal wie ein Alien und wurde auch ganz schnell so behandelt, lesen wir in der Süddeutschen Zeitung. Mit übertriebener, fast devoter Höflichkeit, beschreibt Julia Becker, wie das war, als sie 2018 Aufsichtsratsvorsitzende der Funke Mediengruppe wurde, einem der größten Verlagshäuser unseres Landes. Als normal wurde mein Auftauchen in der Medienbranche zunächst nicht wahrgenommen. Und das war es ja auch nicht. In den vergangenen 5 Jahren hat sich einiges verändert, wenn auch nicht genug. Was ihr allerdings geholfen haben dürfte, sie entstammt der alten Verlegerfamilie Funke und ist heute Miteigentümerin der Mediengruppe. In den Redaktionen großer Zeitungen und Zeitschriften ist der Anteil von Frauen in Führungspositionen deutlich gestiegen. Bei unserem Sender auch. Frauen machen gewiss keinen besseren Journalismus, aber sie machen einen anderen. Sie blicken anders auf die Welt als Männer, schreiben und reden anders über sie, machen sich und uns andere Bilder von ihr. Da wollen wir doch gleich etwas von einer Journalistin lesen. In Südkorea kann man ein neuartiges Phänomen beobachten, steht in der Neuen Zürcher Zeitung. Die Zahl ausländischer Frauen, die ins Land kommen, ist stetig gestiegen und hat inzwischen die der Männer weit hinter sich gelassen, schreibt Honam Seelmann. 2019 waren es schon knapp 10 Millionen Frauen, aber nur 6,7 Millionen Männer. In 14 Jahren hat sich die Zahl der Frauen vervierfacht. 2010 markierte wohl das Wendejahr und seitdem bewegt sich ihre Zahl nach oben. Und wie viele Frauen und Männer wollen in Zukunft noch Israel besuchen? Viele empfanden die Bildung der neuen Regierung unter Premierminister Benjamin Netanyahu, einer Mischung rechtsextremer, nationalistischer, rassistischer, messianischer und ultraorthodoxer Elemente des radikalsten reaktionären Kabinetts in der Geschichte des Landes, als schockierend, heißt es in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Im Kampf zwischen der Idee eines jüdischen und der eines demokratischen Staates eröffnet sich hier rasch ein dritter Weg, wie wir ihn etwa in Ungarn, der Türkei und Russland beobachten können. Ein autoritäres, illiberales System, in dem die Medien, das Bildungswesen, die Justiz und das Parlament unter der Kontrolle eines einzigen Mannes und seiner Kumpane stehen. Diesen düsteren Blick in die Zukunft wirft Omar Bartow, geboren in Israel und heute Professor im amerikanischen Providence. Da auch in Israel die großen politischen Sammlungsparteien ihre Dominanz verloren haben, sind aus einstmaligen Kleinparteien wichtige politische Akteure geworden, steht in der Süddeutschen. Die Sorge vor dem religiösen Umbau des Landes ist groß, meint Volker Weiß. Das Protestspektrum reicht von Linken über Liberale und Rechte bis hin zu moderaten Gläubigen, von Unternehmern bis zu Beschäftigten aus Israels Hightech-Industrie. Sie sehen durch die geplante Justizreform, die den obersten Gerichtshof gegenüber der Politik schwächen soll, den sprichwörtlichen Status des Landes als einzige Demokratie im Nahen Osten gefährdet. Aber es geht dabei nicht nur um Israel. Vielmehr zeichnet sich Nationalreligiosität weltweit als ein Konzept der extremen Rechten ab, Gesellschaften in der postnationalen Ära neu zu ordnen, prophezeit der Historiker. Sie wird wohl nicht so schnell wieder verschwinden, denn, so Volker Weiß, sie bietet eine Antwort auf den Schwund staatlicher Legitimation und nationaler Identitäten. Da hilft nur Beten.
Meint Klaus Pukatzki nach Durchsicht der Presse vom 6. Februar. Ich bin Sigurd Brinkmann, wünsche eine gute Nacht und einen guten Wochenanfang.